9 bis 15, hört das Wort Gottes. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wir wollen noch einmal beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist perfekt und ohne Fehler. Doch Herr, wir bekennen, dass wir oft nicht verstehen, was deine Wahrheit sagt, und so bitten wir, dass du uns durch deinen Geist hilfst, dass du uns in deiner Wahrheit leitest. Herr, gib uns Ohren, die hören, und einen Verstand, der versteht, und gib uns Herzen, die glauben. Herr, wir bitten in Jesu Namen. Die Kirche tauft seit grob 2000 Jahren. Unabhängig davon, zu welcher Konfession man gehört, ob man römisch-katholisch oder evangelisch oder vielleicht orthodox ist, jede Kirche tauft seit Pfingsten, seit dem Tag, an dem die Kirche geboren worden ist. Aber die Frage ist, warum tauft die Kirche? Warum taufen wir? Die einfachste und wahrscheinlich wichtigste Antwort darauf ist, unser Herr Jesus Christus hat uns aufgetragen zu taufen. Er hat der Kirche den Befehl gegeben zu taufen, und deshalb sollten wir taufen. Für die Reformatoren im 16. Jahrhundert war die Taufe sogar so wichtig, dass sie gesagt haben, man kann eine echte von einer falschen Kirche daran unterscheiden, wie sie die Taufe verwalten, wie sie mit der Taufe umgehen. Die Taufe ist für die Kirche schon immer wichtig gewesen. Aber warum war sie so wichtig, abgesehen davon, dass Jesus uns aufträgt zu taufen? Was ist der Inhalt der Taufe? Warum taufen wir? Warum dieses Zeichen? Und ich denke, der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, gibt uns Antwort, zumindest ein wenig Antwort. Paulus zieht hier eine Parallele zwischen der Beschneidung im Alten Testament und der Taufe im Neuen Testament. Und er macht deutlich, dass die Taufe, wenn man so will, die Beschneidung abgelöst hat, beziehungsweise die Beschneidung, die im Alten Testament herrschte, fortsetzt. Problem in der Gemeinde in Kolossä war, dass Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, man muss auch noch das Alte Testament mit all den Vorschriften halten. Und man muss alle Regulierungen, die die Pharisäer aufgestellt haben, halten. Und man sollte eben auch beschnitten werden. Und Paulus warnt vor diesen Leuten. Ein Vers vorher, in Vers 8, sagt er, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Leute haben also gesagt, ja, ihr müsst an Christus glauben, aber ihr braucht auch all diese Fortschriften. Und dagegen wehrt sich Paulus und macht deutlich, warum die Taufe ausreicht. Weil die Taufe ist zum Zeichen und Siegel des Neuen Testaments geworden. Während die Beschneidung das Zeichen und Siegel im Alten Bund war, ist die Taufe das Zeichen und Siegel im Neuen Bund. Und das ist der Titel der Predigt. Die Taufe, ein Zeichen und Siegel. Um zu verstehen, was wir damit bedeuten, lasst uns als Erstes betrachten, was ein Zeichen und Siegel ist. Und dazu schauen wir als Erstes das Zeichen und Siegel im Alten Testament an. Das Alte Testament ist alles, was vor Matthäus Evangelium kommt, alles bevor Christus Mensch wird. Und selbst die Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, beschreiben noch eine Umgebung, die jüdisch war. Jesus selbst war Jude, wurde am achten Tag beschnitten, hat alle Gesetze gehalten, hat alle Feiern mitgemacht, hat alle Regeln beachtet. Und die Evangelien bilden so eine Art Übergangsphase von dem etablierten Judentum hin zum Christentum. Wenn wir in der Apostelgeschichte die ersten Christen lesen, sehen wir, wie sie genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Mit dem Problem zwischen so war es im Alten Testament, so ist es gefordert und jetzt ist Christus gekommen. Wie sollen wir das umsetzen? Aber was wir unabhängig von dem Problem zwischen Judentum und Christentum sehen, ist, dass Gott immer ein Volk hatte. Wir haben es gelesen, als wir 1. Mose 17 gelesen haben, haben wir gelesen, dass Gott sich ein Volk ausgesucht hat. Er hat Abraham genommen und hat aus Abraham ein Volk kommen lassen. Es war im Alten Testament Israel, dieses Volk. Und im Neuen Testament ist dieses Volk die Kirche Jesu Christi geworden. Und in beiden Fällen, im Alten wie im Neuen Testament, hat Gott diesem Volk Zeichen und Siegel gegeben. Das eine Zeichen im Alten Testament war eben diese Beschneidung. Paulus schreibt über die Beschneidung in Römer 4, und er, und das ist Abraham, empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde und auch ein Vater der Beschnittenen. Wir lesen also, dass Gott dem Abraham ein Zeichen und ein Siegel gab, nämlich die Beschneidung. Und die Beschneidung wurde zum Zeichen und Siegel für das gesamte Volk im Alten Testament, inklusive Jesus Christus. Jedem männlichen Nachkommen wurde am achten Tag ein Teil der Vorhaut entfernt. Doch warum wurde das gemacht? Warum ein Zeichen? Warum braucht das Volk ein Zeichen? Was bedeutet das Zeichen? Was wurde damit gezeigt? Nun, damit wurde gezeigt, dass man zum Volk Gottes gehört. Das ist, denke ich, offensichtlich. Damit wurde bestimmt, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Doch es deutet auf mehr hin. Wir haben gelesen, dass Abraham das Zeichen erhielt als Siegel der Gerechtigkeit. Als Siegel seiner Gerechtigkeit. Das bedeutet, die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham gerecht war. Gott sah ihn als einen gerechten Mann, als jemand, der ohne Sünde war. Nun, wenn wir das Leben Abrahams betrachten, im Alten Testament wissen wir, dass er nicht gerade sündlos war. Wahrscheinlich bekannteste Geschichte war, er reist mit seiner Frau nach Ägypten, weil in Kanaan Hungersnot herrscht und weil er Angst hat, von den Ägyptern umgebracht zu werden, sagt er, es ist gar nicht meine Frau, es ist meine Schwester. Und er lügt über seine eigene Frau und er ist sogar bereit, seine eigene Frau dem Pharao zu geben, damit sie in sein Harem aufgenommen wird. Und nicht nur das, Abraham gelogen hat hier, er hat gegen mehrere Gesetze verstoßen, die wir im Alten Testament finden. Also wenn wir das Leben Abraham betrachten, sehen wir, dass Abraham eigentlich Sünder war. Jemand, der die Gebote Gottes nicht gehalten hat. Jemand, der nicht das getan hat, was Gott von ihm gefordert hat. Hey, wir könnten argumentieren, dass er zu dem Zeitpunkt die 10 Gebote noch nicht hatte und dennoch wissen wir, dass er genau wusste, dass das, was er tut, falsch war. Er wusste, dass er gegen die Gesetze Gottes verstößt. Jeder Mensch hat ein gewisses Verständnis für das, was richtig und was falsch ist. Wir müssen Kindern nicht immer erklären, dass das, was sie getan haben, falsch ist. Sie wissen das teilweise ziemlich schnell. Und sie realisieren, dass manche Dinge, die sie tun, falsch sind. Und so wusste auch Abraham, dass das, was er getan hat, falsch war. Wir sehen also, dass Abraham, obwohl er als gerecht genannt wird, nicht gerecht war. Er war ein Sünder. Er hat gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Und wir könnten uns wahrscheinlich einreihen. Wir müssten nur die 10 Gebote durchlesen und könnten wahrscheinlich fast täglich eins finden, was wir brechen. Was meint aber jetzt die Bibel, wenn sie sagt, dass Abraham gerecht war? Er hielt das Zeichen der Beschneidung als Siegel seiner Gerechtigkeit. Paulus sagt, es ist die Gerechtigkeit des Glaubens. Mit anderen Worten, Abraham war nicht gerecht, weil er ein guter Mensch war, weil er alles getan hat, was Gott getan hat. Abraham war gerecht, weil er geglaubt hat. Er hat geglaubt, dass Gott ihn gerecht spricht, dass Gott ihn zum gerechten Mann spricht. Die Beschneidung war also das Zeichen, dass Abraham zum Volk Gottes gehört hat. Sie war aber auch das Zeichen, dass Gott Abraham gerecht spricht, wenn er glaubt. Wenn er glaubt, dass Gott ihm die Sünden vergibt. Er wurde gerecht gesprochen, nicht weil er gut war, sondern weil er geglaubt hat. Und dafür hat er ein Zeichen bekommen und ein Siegel. Siegel ist ein Wort, was wir vielleicht nicht mehr so gebräuchlich benutzen. Die meisten von uns haben wenig mit Siegeln zu tun. Kennen vielleicht manchmal, wenn die Behörden etwas versiegeln. Aber ein Siegel, was hier gemeint ist, ist das, was man die meiste Zeit in der Geschichte benutzt hat, um ein Dokument zu bestätigen. Dass es ein offizielles Dokument war. Wenn der König einen Erlass gegeben hat, dann wurde der aufgeschrieben nach seinem Diktat und dann hat er sich das nochmal durchgelesen und dann hat er Wachs am Ende drauftröpfeln lassen und in dieses Wachs hat er sein Siegel, sein Zeichen, seine Initialien reingedrückt. Und damit wusste jeder, das ist ein bestätigtes Dokument. So ist es. Und dieses Bild benutzt die Bibel, wenn sie von Siegel spricht. Sie benutzt dieses Bild und sagt, dieses Zeichen, was Abraham erhalten hat, dieses Zeichen wurde ihm auch zum Siegel. Wenn er glaubt, dass Gott ihm die Sünden vergibt, wenn er glaubt, dass Gott ihm gerecht spricht, dann versiegelt die Beschneidung ihm diese Wahrheit. Die Bestätigung dafür, dass Gott zu seinem Wort steht. Deshalb sprechen wir auch heute noch von einem Zeichen und einem Siegel. Das ist das Zeichen und Siegel im Alten Testament, die Beschneidung. Gott hat dem Volk die Beschneidung gegeben. Gut, jetzt leben wir nicht mehr in Israel. Wir sind vielleicht keine Juden mehr und wir sind vielleicht nicht beschnitten. Was hat das mit uns zu tun, mit uns im 21. Jahrhundert? Warum müssen wir uns mit dem beschäftigen? Nun, wie wir gesehen haben, Paulus bezieht die Beschneidung direkt auf die Taufe. Das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich das Zeichen und Siegel im Neuen Testament. Ich hatte schon angedeutet, dass es in dieser Gemeinde in Kolossee Leute gab, die gesagt haben, ihr müsst beschnitten werden, wenn ihr zum Volk Gottes gehören wollt. Doch Paulus sagt, genau das ist nicht der Fall. Paulus kämpft gegen diese Ansicht, gegen die er immer wieder kämpfen musste. Immer wieder sind Juden zum Glauben an Christus gekommen und immer wieder trat die gleiche Diskussion auf. Warum müssen sich die, die nicht Juden sind, nicht beschneiden lassen, wenn sie auf einmal zum Volk Gottes gehören? Diese Ansicht ist vielleicht verständlich, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass das Gesetz Gottes gar nicht aufgehoben wird. Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz Gottes aufzuheben, um es zu vernichten. Und die ersten Christen in den ersten vielleicht sogar Jahren, auf jeden Fall in den ersten Monaten, waren alles Juden. Und alle waren beschnitten und es war überhaupt kein Problem. Und auf einmal tritt dieses Problem auf. Doch was ist die Lösung? Nun, die Lösung ist, dass zum Ersten das Gesetz zwar nicht aufgehoben worden ist, aber dass Christus das Gesetz erfüllt hat. Dass viele Vorschriften, die im Alten Testament gegeben worden sind und viele Gesetze ein Schatten auf das war, was Christus tut. Ein Bild, eine Vordeutung auf das, was Christus erfüllen wird. Und das gilt auch für die Beschneidung. Wenn wir in unserem Predigttext auf Vers 11 achten, heißt es, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. In ihm seid auch ihr beschnitten. Und in ihm bedeutet in Christus. Als Christen sind wir beschnitten in Christus. Dann sagt Paulus, in der Beschneidung des Christus. Wir sind in Christus beschnitten. Jeder Christ ist nicht äußerlich am Fleisch beschnitten wie die Juden, sondern im Geist in Christus. Christus wurde beschnitten. Und manche Ausleger würden sogar sagen, er selbst wurde abgeschnitten. Das ist die Verheißung in Jesaja 53. Er ist abgeschnitten worden vom Land der Lebenden. Christus wurde beschnitten und hat das Gesetz erfüllt für uns, damit wir nicht mehr beschnitten werden müssen. Paulus sagt, diese Beschneidung, die Christus erfahren hat, wird uns angerechnet, ist für uns zur Beschneidung geworden. Und diese Beschneidung wird uns wie angerechnet? Paulus sagt in Vers 12, in der Taufe. Damit ist die Frage beantwortet, warum wir nicht mehr beschnitten werden. Wir werden nicht mehr beschnitten und wir beschneiden nicht mehr, weil wir in Christus beschnitten sind. Es geht nicht um unsere Beschneidung als Individuum, sondern es geht um die Beschneidung Christi, die er stellvertretend für alle Christen erfahren hat. Seine Beschneidung wird uns durch die Taufe angerechnet. Und wer getauft wird, erhält in der Taufe das neue Zeichen und das neue Siegel Gottes, des neuen Bundes. Und beides, sowohl die Beschneidung wie die Taufe, deuten auf die gleiche Realität hin. Wir hatten gesehen, die Beschneidung hat angedeutet, dass Abraham gerecht ist, dass er gerecht gesprochen wird. Nicht, dass er in sich selbst gerecht ist, sondern dass Gott ihn Gerechtigkeit anrechnet. Genau das Gleiche macht die Taufe. Paulus sagt uns hier, wir werden gerecht durch den Glauben. Er sagt, wir sind in der Taufe mit Christus begraben. Natürlich bildlich, keiner von uns stirbt, wenn Wasser über seinen Kopf kommt. Und durch Glauben auferweckt worden. Und in Römer 6 sagt Paulus sogar zu einem neuen Leben, zu einem Leben in Gerechtigkeit. Es ist also nicht so, dass wir die Beschneidung brauchen, sondern die Taufe ist das Bild, das symbolisiert, dass wir durch Glauben rechtfertigt werden. Dass wir durch Glauben von Gott gerecht gesprochen werden. Und rechtfertigen bedeutet, Gott sieht all deine Sünden und er muss dich dafür bestrafen. Doch rechtfertigen bedeutet auch, er sieht all deine Sünden und vergibt dir deine Schuld um Christi willen. Er spricht dich gerecht, als würdest du keine Sünden haben, weil du keine Sünde hast, wenn du glaubst. Denn Christus ist für uns zur Sünde geworden. Das ist das, was uns die Bibel verspricht und das ist das, was uns die Taufe zeigt. Wir sterben mit Christus. Christus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Und wenn wir getauft werden, symbolisiert es unseren Tod und unser Auferstehen mit Christus zu einem neuen Menschen. In der Taufe verspricht Gott dass du gerecht gesprochen wirst, wenn du glaubst, dass Christus für deine Sünden bestraft wurde, dass Christus für deine Sünden gestorben ist. Das heißt, wenn wir heute Isabella taufen, dann können wir als Kirche nicht versprechen, dass sie gerecht vor Gott steht. Wir können aber, weil es Gott ihr verspricht, auch versprechen, dass sie gerecht ist, wenn sie glaubt. Wichtig, dass wir verstehen, durch die Taufe sprechen wir niemanden gerecht. Wir haben auch gar nicht das Recht, irgendjemanden so zu sehen, sondern allein Gott spricht jemanden gerecht durch Glauben. Das bedeutet, wenn wir Isabella gleich taufen, ist die Taufe nicht das, womit alles aufhört, sondern es ist das, womit es anfängt. Nachdem sie getauft worden ist, müssen wir für sie beten. Wir müssen regelmäßig vor Gott kommen, um für sie zu bitten, dass Gott ihr Glauben schenkt. Wir müssen regelmäßig für alle Kinder in unserer Gemeinde beten. Für Isabella und Valentina, dass sie zum Glauben kommen. Wir müssen versuchen, soweit es uns möglich ist, ihnen das Evangelium zu erklären, warum sie glauben müssen. Wir müssen als Kirche die Eltern unterstützen, die Kinder im Glauben zu erziehen. Wir können die Verantwortung, die Gott uns als Kirche auflegt, nicht ablegen. Wir neigen manchmal dazu, dass wir denken, ach, Isabella ist noch nicht mal ein Jahr alt. Was soll sie verstehen? Es ist nett, dass wir sie taufen. Es ist gut, dass wir in die Gemeinde aufnehmen. Aber was soll sie groß vom Evangelium schon verstehen? Johannes der Täufer hat im Bauch seiner Mutter sich gefreut, als Christus im Bauch seiner Mutter zu Besuch kam. Wir wissen nicht, wann Gott Glauben schenkt. Wir wissen nicht, wann Gott seinen Heiligen Geist ausgibt. Und wir müssen darauf vertrauen, dass Gott zu seiner Zeit wirkt. Aber wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen beten. Wir müssen die Kinder belehren. Wir denken oft auf unser menschlichen Level. Doch Gott handelt unabhängig von dem, was wir können, von dem, was wir verstehen können, von dem, was wir denken, was wir verstehen können. Gott schenkt Glauben zu seiner Zeit. Deshalb sollten wir nie aufhören, Kindern das Evangelium zu erklären und sollten wir nie aufhören, Kinder mit in die Gottesdienste zu nehmen, damit sie das Wort Gottes hören. Lasst uns zur Taufe fortschreiten. Wir haben